Also das hat nicht lange gedauert, kamen auch kleine Meisen. Und da haben wir gesehen, die sind dann hier reingefahren. Erst haben sie Gras und Stroh reingetragen und dann hat es nicht lange gedauert. Dann kamen die immer und hatten was im Schnabel. Große Mücken oder irgendwas sind hier rein und kurz drauf sind sie wieder weg. Und irgendwann haben wir dann gesehen, kamen die Kleinen und sind weggeflogen. Und da habe ich zum Reik gesagt, Reik, ich habe gelesen, wenn du so ein Vogelhäuschen hast und da haben Vögel drinnen gebrütet, dann musst du das aufmachen, schau, und musst das sauber machen, damit, falls da nochmal Eltern ein Nest drin bauen wollen, dass da keine, was weiß ich, also dass da nichts drin ist, was da nicht reingehört. Da habe ich mit dem Reik dieses Vogelhäuschen vom Baum runtergenommen, habe das aufgemacht und da gucken wir rein, da waren schon wieder Eier drin. Da hatten schon wieder kleine Vöglein in dieses Häuschen ein Nest gebaut. Guck, hier drin bauen die ihr Nest. Und da haben wir das sofort wieder genommen, waren total aufgeregt und an Ast gehängt. Und waren total glücklich, dass wir schon wieder Vöglein hatten. Im nächsten Früh, als ich mein Haus verließ, gucke ich, da liegt dieses Vogelhäuschen so unten auf der Wiese. Da habe ich einen riesengroßen Schreck bekommen. Wahrscheinlich, als ich das wieder an den Ast gehängt habe, habe ich nicht richtig aufgepasst. Da ist das Vogelhäuschen mitsamt dem Nest und den Eiern nach unten gefallen. Da habe ich reingeguckt, die Eier, die waren noch alle ganz, es waren glaube ich 5 Stück. Da habe ich das behutsam wieder an den Ast gehängt, habe richtig geguckt, dass das festhängt. Und dann bin ich zum Reik gegangen. Der hat noch geschlafen, da habe ich ihn geweckt, habe gesagt, Reik, uns ist ein ganz, ganz großes Missgeschick passiert. Unser Vogelhäuschen ist runtergefallen. Und da habe ich gesagt, ich glaube, da müssen wir beide mal kräftig beten, dass der liebe Gott mit den kleinen Vöglein, also erstmal nur die Eier, gnädig ist und auch mit uns beiden, weil wir Murks gebaut haben. Und da hat der Reik und ich gebetet, früh, dann bin ich abends nochmal runter und das haben wir eine Woche lang getan. Und dann, ungefähr nach einer anderthalben Woche, habe ich gesehen, dann kamen wieder die Vöglein, im Schnabel irgendwelche Fliegen oder große Mücken sind da rein. Und da wusste ich, der liebe Gott war mit den Vöglein gnädig, mit dem Reik und auch mit mir. Warum erzähle ich euch die Geschichte? Ich will euch damit sagen, wenn wir in unserem Leben oder wenn ihr irgendwie mal Murks baut, wenn mal was schiefgegangen ist, und bei mir geht immer mal was schief, bei dir auch? Ja? Nein? Dann hat der Reik und ich zum lieben Gott gebetet. Und der liebe Gott ist, darum sagen wir zu ihm, ein lieber Gott. Der hat mir und dem Reik unser Ungeschick verziehen und hat auch den Vögeln geholfen, dass die wieder, dass nichts passiert ist, dass die Eier nicht kaputt gegangen sind und dass die Eltern auch die Vögel wieder angenommen haben. Und wenn ihr irgendwie mal ein Problem habt oder eine Sorgen habt, dann betet einfach zum lieben Gott. Der liebe Gott hat mir schon oft geholfen. Und wenn ihr das macht, wird er euch auch helfen. Okay, das war die Kindergeschichte. Morgen, liebe Gemeinde. Also ich muss euch beglückwünschen zu euren Stühlen. Die sehen sehr schick aus. Und ich kann euch bestätigen, die sehen nicht nur schick aus. Man sitzt auch gut drauf. Dann muss ich euch auch beglückwünschen zu eurem neuen Prediger. Das ist ja auch mein Prediger. Ich glaube, wir haben einen Prediger. Bis jetzt habe ich festgestellt, er kann zumindest mal predigen. Dann weiß er auch, wie er mit der Gemeinde umgeht. Also ich glaube, wenn wir denen eine Chance geben, und in Würzburg, wir wollen denen eine Chance geben, wir müssen denen eine Chance geben, gebt denen auch eine Chance, dann können wir mit dem Prediger was anfangen. Der weiß, was er will. Ist ein bibelfester Mann, so habe ich den Eindruck. Bin lieben Gott sehr dankbar. Wir sind den lieben Gott sehr dankbar, dass wir ihn haben. Und wenn er irgendwie mal einen Bock schießt, wie ich mit den Vogelhäuschen, dann segnet das nach. Ich habe euch was mitgebracht. Wer hat eine Ahnung, was das sein könnte? Zum Ersten, zum Zweiten. Bitte? Nicht schlecht. Super. Das ist ein Eishaken, den ein Bergsteiger nimmt, ne, und dreht den so ins Eis rein. Und wenn das Eis gut ist, und das weiß ein guter Bergsteiger, dann kannst du an diesen Haken bis 400 Kilo hängen. Das ist auch so was Ähnliches, wenn halt kein Eis ist, sondern, was weiß ich, dass da nur Stein ist. Ich will es jetzt nicht aufdrehen, weil das letzte Mal habe ich es ganz schwer wieder zusammengeregt. Kannst du dieses, das geht auseinander, hängst das auch in eine Felsspalte rein, trägt eine halbe Tonne, wenn du es richtig machst. Und ihr müsst immer das sehen, an dem hier, wenn der das richtig ins Eis reindreht, das ist vorne ganz, ganz scharf, oder an das, wenn das der Bergsteiger richtig benutzt, dann übergibt er diesen Haken sein Leben. Wie ist das nun bei uns? Wo hängen wir unsere Sicherheit fest? Ich habe euch was mitgebracht. Das hier. Ihr wisst, ich bin Elektriker. Und ab und an hast du mal wo zu tun, wo man eigentlich nicht hingreifen sollte. Da gibt es diese Handschuhe. Die sind getestet, die müssen auch regelmäßig getestet werden. Die haben auch ein Verfallsdatum. Und da ist eine Regel, bevor du den Handschuh benutzt, sollst du da richtig reinpusten. Da siehst du, ist er noch in Ordnung oder ist er nicht in Ordnung. Dann sollst du auch gucken, dass du den hier siehst, ist der Gummi noch in Ordnung oder so Spröte. Weil wenn du die Handschuhe anziehst und greifst dann dahin, wo du eigentlich nicht hinlangen solltest, und der ist nicht in Ordnung, spielst du auch mit deinem Leben. Jeder, der eine Firma hat, egal was das für eine Firma ist, zum Beispiel als Elektrofirma, investierst du sehr, sehr viel Geld in Sicherheit. Dass dir nichts passiert, dass deinen Leuten nichts passiert. Und ich lege da in unserer Firma riesengroßen Wert drauf. Ich möchte, das ist mir ein Hauptanliegen, dass meine Leute auch abend wieder gesund nach Hause kommen. Und wenn du das ernst nimmst, dann kannst du erstens besser schlafen. Aber es kostet halt auch einen Haufen Geld. Wie ist das nun? In unserem Leben, wo hängen wir unsere Sicherheiten hin? In der Ukraine, die waren der Meinung, dass der Westen den Sicherheit bietet. Unsere Bundesregierung hat den 4000 Stahlhelme versprochen. Ich weiß nicht, ob sie sie bekommen haben, aber die 4000 Stahlhelme nützen denen nicht viel. Und denn, was mit denen ihre Sicherheit ist, das seht ihr. In der Bibel lesen wir, da hat das Volk Israel auch Zeiten gehabt. Da haben sie gedacht, die Ägypter helfen ihnen oder irgendwelche anderen Völker helfen ihnen. Und das ist auch granatenmäßig schiefgegangen. Wenn wir gläubige Menschen sind, Auf was setzen wir unsere Sicherheit? Wichtig ist, dass du betest. Aber wenn du mit dem Auto unterwegs bist und es ist im Winter glatt und deine Reifen taugen nichts, dann kann das auch granatenmäßig schief gehen. Also für mich ist es immer wichtig, dass du das eine nicht außer Acht lässt, dass du guckst, dass deine Handschuhe in Ordnung sind, wenn du diesen Haken ins Eis drehst, dass du guckst, ist da auch richtig drin. Und dass du auch ganz, ganz wichtig, früher gab es ein Sprichwort, ohne Gebet und Gotteswort, gehe nie aus deinem Hause fort. Dass du beides händelst. Bei uns in der Region gibt es eine Baufirma, Eckert Bau heißt der. Die haben auf ihrem Werbeplakat groß ihr Firmenlogo und unten in schwarzer Schrift auf dem roten Untergrund steht bei einer Baufirma: Jesus Christus, auf diesen festen Grund bauen wir. Das hat mich sehr angerührt, als ich das erste Mal gesehen habe. Dann habe ich nachgefragt, wer ist denn dieser Eckert Erdbau, weil ich kannte die nicht. Das ist eine Baufirma aus irgendeinem kleinen Ort. Ich glaube, 20 Mann haben die etwa. Und dann habe ich nachgefragt, und da hatten die gerade in dem Jahr, wo ich nachgefragt hatte, 60-jähriges Betriebsjubiläum. Und da stand in der Zeitung, diesen Ausschnitt hat mir jemand geschenkt, als diese Firma diese Feier ausrichtete. Und dann kommt natürlich die Handwerkskammer, wahrscheinlich auch der Landrat bei so einer Firma, hat denn alles Gute gewünscht. Dann hat da Herr Eckert gesprochen, der Chef der Firma. Und da hat er sich als erstes bei seiner Mutter und bei seiner Frau bedankt. Dann hat er sich bei seiner Familie bedankt. Und dann hat er gesagt, wir sind eine sehr erfolgreiche Firma. Und diesen Erfolg habe ich einem guten Team zu verdanken. Das sind seine Mitarbeiter und unserem festen Vertrauen auf Gott. Hat er gesagt, ohne das würde ich diese Firma nicht führen. Und da muss ich sagen, Amen. Weil wenn ich nicht beten könnte, wäre ich auch nicht selbstständig. Wie ist das nun in der Bibel? Da steht im Psalm 118 und dann im Vers 22 und im Vers 23, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist uns zum Eckstein geworden. Wenn ihr heute auf den Bau geht und seht, wie heute gebaut wird, ist das etwas anders wie vor 20 Jahren. Die erste Reihe Steine, die muss heute so genau gesetzt werden, weil die Steine da drauf nur noch geklebt werden. Das heißt, du kannst in der nächsten Reihe nichts mehr ausgleichen, schieben und drücken. Das konntest du früher alles so machen. Wenn wir in Südamerika, in Bolivien oder in Peru Kapellen gebaut haben, dann haben wir mit Mörtel immer viel ausgleichen müssen, weil wir vom Bauen wenig Ahnung hatten. Das geht aber heute nicht mehr. Das heißt, die ersten Steine, diesen ersten Stein, den Eckstein, den du setzt, das kann eigentlich nur, vielleicht kann es der Willi, das weiß ich nicht, aber eigentlich, wenn ich so draußen rumkomme, das machen nur die, die wirklich Ahnung haben. Und dieser Eckstein wird in der Bibel bezeichnet, dass das Jesus ist. Und Jesus ist da eigentlich, wenn unsere Beziehung zu Gott in Ordnung ist, das Kernstück unseres Evangeliums. Was macht nun diesen Eckstein aus? Habe ich ja schon gesagt. Das ist einmal die genaue Lage, wie er gesetzt wird. Dann muss der Eckstein auch hundertprozentig im Winkelsinn, hundertprozentig plan sein. Da kannst du nicht irgendeinen Stein nehmen. Was macht nun unsere Nachfolge, unsere Beziehung zu Jesus aus? In diesen Zeiten auf was verlasse ich mich denn heute? Ich muss euch sagen, ich war eigentlich heute Morgen, als ich hierher gefahren bin, ich will nicht sagen schockiert, aber habe gedacht, in der Ukraine, die schlagen sich dort die Köpfe ein. Und wenn der Putin Ruhe gibt, das weiß bis jetzt noch keiner. Aber die Autobahn, die war voll wie immer. Wie alle nach dem Süden gefahren sind, mit Skiern auf dem Dach. Wenn wir in unserer Gemeinde nach Sicherheit suchen, muss ich euch sagen, es sind zwei Aspekte, was für mich wichtig ist. Das ist einmal, was ich euch gesagt habe, das ist Jesus. Das ist Gott, den wir in unseren Gebeten alles sagen können. Und ich betone wirklich alles. Das musst du nicht hier öffentlich in der Gemeinde machen, aber zu Hause kannst du das tun. Und dann ist das eine ganz, ganz wunderbare Sache, wenn du in der Gemeinde nicht nur Geschwister hast, sondern Freunde. Und ich wünsche jeden von euch, dass er in der Gemeinde Beziehungen aufbaut, freundschaftliche Beziehungen, wo du auch mal dein Herz ausschütten kannst. Wo du dir vielleicht auch sicher sein kannst, dass wenn du dem das gesagt hast, dass das nicht dann am nächsten Sabbat die ganze Gemeinde weiß. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir solche Beziehungen in unserer Gemeinde, in eurer Gemeinde aufbauen. Und nur so können wir Menschen, die das Verlangen haben, Gott kennenzulernen, in eine Gemeinde zu kommen, in der Gemeinde auch halten. Das können wir nicht nur, indem wir denen irgendwelche, wie zum Beispiel jetzt der Hebräerbrief, der, habt ihr heute Morgen auch gemerkt, manchmal schwer zu verstehen ist, wenn wir die damit bombardieren. Und ich muss euch sagen, manche Sachen im Hebräerbrief sind auch für mich schwer verständlich. Wenn wir Geschwister, die getauft sind, Freunde, die das Verlangen haben, zu dieser Gemeinde zu hören, Gott kennenzulernen, wenn wir denen klar machen, dass sie hier in dieser Gemeinde aufgefangen sind. Da sind auch welche, wo wir vielleicht zurücksetzen müssen, denen wir vergeben müssen. Und da müssen wir uns klar sein, Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ihr müsst lernen zu vergeben. Und das sagt er nicht, also passt auf, wenn einer frisch getauft ist, dann müsst ihr 7x70 vergeben. Wenn der dann 10 Jahre in der Gemeinde ist, dann braucht er den nur 6x60 zu vergeben. Und wenn der dann vielleicht so wie ich 40 Jahre getauft ist, dann brauchst du den nicht mehr so oft vergeben, weil der macht dann nicht mehr viel Böcke. Wenn wir den Hebräerbrief durchnehmen, ich bin dem lieben Gott von Herzen dankbar, dass wir heute in einem neuen Bund leben. Wenn ich eine Schafherde hätte, die wäre schon längst aufgebraucht. Ich wäre ein bettelarmer Mann. Und meine Nachbarn, die wüssten bei jedem Gang damals zur Stiftshütte, und das haben die ja damals mitbekommen, der Olaf geht schon wieder da hoch, hat so ein Schäfchen dabei, der hat doch schon wieder irgendwelchen Mist gemacht. Das heißt noch lange nicht, dass wir heute in dieser Zeit, wo wir leben, wo wir es viel, viel einfacher haben, zu Gott zu kommen, dass wir mit Sünde leichtfertiger umgehen sollen als wie damals. Damals musst du dir ja überlegen, kannst du dir das noch leisten oder nicht? wenn du es mal ganz überspitzt darstellst. Heute? Worum halte ich euch die Predigt? Wir haben 2 Jahre hinter uns, die für viele nicht schön waren durch diese ganzen Corona-Geschichten. Wenn ihr wüsstet, wie dieses Teil mir auf den Wecker geht, ich kann es euch gar nicht sagen, ich muss es aber aufsetzen. Zum Glück wird es bei Handwerkern, weil du viel im Freien bist und viel in so Großräumen wie hier, wo das nicht ganz so präsent ist, nicht ganz so gehandelt, wie das vielleicht passiert ist, wenn du in einem Amt zu tun hast oder in manchen Betrieben, wenn du da nicht so eine Maske auf hast, das sind welche, die haben die den ganzen Tag auf. Auch unsere Gemeinde hat durch diese ganze Corona-Geschichte viele Einschränkungen hinnehmen müssen. Und da sind, bin ich der Meinung, auch Sachen geschehen. Ich weiß nicht, ob die sich wieder gerade biegen lassen. Das sind Gemeinden, wenn du auf den Bedienungsplan reinguckst, da geht es bei uns in Bayern noch. Aber wenn du zum Beispiel nach Sachsen oder nach Norddeutschland guckst, die Gemeinden gibt es nicht mehr. Die stehen zwar noch auf dem Bedienungsplan, aber die haben keine Predigten mehr. Ne? Und da seid euren Gemeindeleiter dankbar, euren Vereinigungsvorsteher, dass die das bei uns in Bayern ganz anders gemacht haben. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir in diesen verrückten Zeiten, wo man eigentlich gedacht hat, ja, Krieg wird es in Europa keinen mehr geben, die haben einen Haufen Angst voreinander. Die haben auch alle im Kopf zum Denken. Und dann passiert sowas wie am Donnerstag. Ich muss aber auch bemerken, den Putin, den sind viele westliche Diplomaten, stellen den hin als den absolut Verrückten. Als die Amerikaner in den Irak reinmarschiert sind, haben die den Bush nicht als Verrückten hingestellt. Und wo der nach Afghanistan geflogen ist, haben die den auch nicht als verrückt erklärt. Da sind die der Meinung, das muss so sein. Und wenn der da hinten in Moskau durchdreht, dann sind die der Meinung, ne, denkt immer dran, dass ihr an solchen Diskussionen nicht teilnimmt oder dass er die positiv beeinflusst. Ne? Ich war vor 5 oder 6 Jahren in Israel am See Genezareth und an dem Hügel, ob das der Hügel war, weiß ich nicht, ne? Wo Jesus die Bergpredigt gehalten hat. Irgendwo war es dort. Und ich war mit einer adventistischen Reisegruppe dort. Und da hat der Leiter jeden von uns einen Zettel in der Hand gegeben. Und da haben wir die Seligpreisungen alle gelesen. Und der liebe Gott hat es mit mir gut gemeint. Ich habe vorlesen dürfen, selig sind die Friedfertigen. Denn, Willi, wir werden Gottes Kinder sein. Ja? Ganz, ganz wichtig, wenn es solche Diskussionen gibt, beeinflusst die positiv und haut nicht in die Kerbe rein, was viele da jetzt sagen, der Verrückte. Natürlich ist er verrückt. Ne? Wir sind Gottes Kinder. Der liebe Gott möchte, dass wir in solchen Diskussionen friedfertig sind, dass wir auch friedfertig in unseren Gemeinden umgehen, zu Hause. Weil ich möchte Gottes Kind sein. Ich möchte zum Schluss kommen. In den letzten 2 Jahren sind viele Sachen, wo ich sagen muss, hat unsere Gemeinschaft auch nicht glänzend reagiert. Dass Leuten auch Angst gemacht worden. Jesus sagt zu seinen Jüngern im Lukas 21, Vers 28, wenn dieses anfängt zu geschehen, dann sagt er auf keinen Fall, dann macht euer Bankkonto leer und seht zu, dass ihr alles kleine Geldscheine habt, dass wenn da was ist, dass ihr da flüssig seid. oder zieht aufs Land oder was weiß ich, was da viele da sagen. Sondern Jesus sagt, wenn dieses anfängt zu geschehen, dann erhebet eure Häupter und seid eigentlich fröhlich, weil ihr wisst, eure Erlösung ist sehr nahe. Und das rufe ich euch zu, auch wenn wir wirklich verrückte Zeiten haben. Zeiten, die mir auch Bauchschmerzen bereiten. Ich weiß nicht, ob wir in einem Jahr noch genug Heizstoff haben, dass wir zu Hause 23, 24 Grad haben. Ich vielleicht, weil ich noch genug Holz habe, aber das wird auch irgendwann alle. Ne? Jesus sagt, erhebet eure Häupter und freut euch, dass eure Erlösung nahe ist. Bei Abraham, und damit möchte ich schließen, der auf dieser Erde ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann war. Der hat sein Geld nicht in irgendwelche Aktien angelegt, sondern der hat von sich gesagt, dass er hier nur Gast ist und erwartet auf eine Stadt, deren Schöpfer und Baumeister Gott ist. Und auf diese Stadt freue ich mich. Der Paulus hat uns zugerufen, hinfort ist mir beigelegt die Krone des Lebens. Der hat nicht gesagt, ja, vielleicht, wenn bei mir nichts mehr schief geht, könnte es vielleicht sein, sondern der war sich hundertprozentig sicher, der liebe Gott hat für den einen Platz da oben. Und der Paulus ist auch nach seiner Bekehrung, und haben wir jetzt in den letzten zwei Monaten im Andachtstext manches gelesen, wo der Paulus auch als bekehrter Paulus daneben geschossen hat. Und trotzdem hat er behauptet, ich habe da oben einen Platz im Himmel. Und jeder von euch muss genauso sicher sein wie der Paulus. Der liebe Gott hat einen Platz oben für mich im Himmel, für mich persönlich. Und das wünsche ich euch von ganzem, ganzem Herzen, dass ihr diese Heilsgewissheit nicht nur in der Lektion durchnehmt, sondern dass wir das ist das A und das O, dass wir wissen, dass dieser Haken, ne, den du ins Eis drehst, ich hätte da auch Bedenken, wenn du den reingedreht hast und hast Ahnung davon, ne, dass du weißt, der trägt dich. Und dass unser Glaube, unsere Beziehung zu Gott, unseren himmlischen Vater und zu Jesus uns trägt. Und dass er uns verspricht, dass wir uns da oben alle einmal wiedersehen. Das ist ein ganz, ganz großer Wunsch. Das wünsche ich euch und mir natürlich auch.